Hallo, hier ist die Kulturkritik München, wie immer, jeden zweiten Freitag im Monat von 19 bis 20 Uhr. Mein Name ist Wolfram Freundschuh. Wir wollen heute das Thema, das wir das letzte Mal hatten, den sogenannten Kampf der Kulturen, von einer etwas anderen Seite her fortsetzen, in der Fragestellung, was hat Kultur mit Religion zu tun und was mit Politik. Man spricht ja heute wieder oft über Religion und über Kultur. Die zentralen Probleme der Welt werden hiermit wieder in Beziehung gebracht. George W. Bush nannte den Krieg gegen den Irak einen Kreuzzug. Seine Truppen und Raketen sollten mit ihrem Angriff die christliche Kultur verteidigen. Die Islamisten sprechen von Dschihad, dem heiligen Krieg, wenn sie als Selbstmordattentäter Bomben zünden. Die Juden und Christen sprechen vom gelobten Land und der heiligen Stadt, wenn sie den Konfliktherd der Weltpolitik, das Land Israel und die Stadt Jerusalem meinen. Von Nordirland wurde immer behauptet, es ginge dort um einen Kampf zwischen Katholiken und Protestanten. Im Kosovo sollte es ein Kampf zwischen orthodoxen Katholiken und Islam gewesen sein. Eines ist all diesen sprachlichen Bezugnahmen gleich. Sobald man die kriegerischen Auseinandersetzungen der Welt so wahrnimmt, versteht man sie nicht mehr. Samuel Huntington hat für die Thinktanks der US-Regierung ein ganzes Buch geschrieben, um einen finalen Kulturkampf der Religionen der Welt als Grund westlicher Intervention herauszukehren. Das Buch ist eine einzige Kampagne gegen den Islam mit 1,7 Milliarden Gläubigen, die größte Religion der Welt. Das ist der Glaube, der in den Ländern vorherrscht, unter deren Boden 95% der Ölreserven der Welt lagern. Aber es ist seltsam. Genau das, was am meisten begehrt wird, was großen Reichtum für die nähere Zukunft bedeutet, soll seine Besitzer zu Angriffen mit Massenvernichtungswaffen treiben und Terrorismus verursachen. Weil dies natürlich nicht so leicht zu verstehen ist, wird gesagt, der Islamismus wäre die Ursache für Krieg und Terrorismus. Auch wenn dieses Buch in der Formulierung zurückhaltend erscheint, so ist es dem Inhalt nach doch die konsequenteste Kriegsvorbereitung seit Hitlers Mein Kampf. Wissenschaftlich völlig unhaltbar leitet Huntington darin die Konflikte der Welt aus den großen Weltreligionen ab. Dabei geriet ihm so ziemlich alles durcheinander, was die Gegensätze der Religionen und die Kämpfe der Wirklichkeit miteinander zu tun hatten. Das hat bereits der Friedenswissenschaftler Harold Müller deutlich herausgestellt.
Laut Huntington verbündeten sich die westlichen Länder mit dem katholischen Kroatien. Die orthodoxen Russland und Griechenland leisteten Serbien Hilfe. Die islamische Welt unterstützte die bosnischen Muslime. Tatsächlich sah es aber so aus. Zu Beginn des Konflikts standen das mehrheitlich protestantische Deutschland und das gleichfalls protestantische Dänemark für Kroatien. Die katholischen Frankreich, Spanien, Italien und das anglikanische England hielten es mit Serbien. Im Verlauf der Kämpfe änderten sich die Sympathien. Der Westen schwenkte unter dem Druck der öffentlichen Meinung zur Unterstützung der bosnischen Muslime über. Schließlich entschloss sich der Westen nach langem Zögern zum militärischen Eingreifen und zum Einsatz von 50.000 Soldaten, um die Reste von multikulturellem Staatswesen und muslimischer Autonomie zu schützen. Russland beschränkte sich darauf, serbische Interessen minimal zu schützen. Es stimmte bereits zu Anfang den wirtschaftlichen Sanktionen gegen Restjugoslawien zu und verhinderte die Bestrafungsaktionen der NATO nicht. Wäre der Krieg nach dem Schema des Kulturkampfes abgelaufen, so hätten die westlichen und orthodoxen Bündnismächte die Pläne Milosevics und Tudjmans, Bosnien-Herzegowina zwischen Kroatien und Serbien aufzuteilen, befördern müssen. Das wäre ein Beleg für Huntingtons These gewesen. Am schlimmsten schlägt sich das Huntingtons Theorie innewohnende Vorurteil in seiner abschließenden Einschätzung des Krieges nieder. In Bosnien haben Muslime einen blutigen und verhängnisvollen Krieg mit orthodoxen Serben geführt und auch gegen katholische Kroaten Gewalt ausgeübt.
Hinter so schrägen Herleitungen steckt ein massives Interesse. Es ist der Bankrott der USA, deren Währung zu 48% nicht mehr real, also nicht mehr durch eigene Wirtschaftskraft gedeckt ist und die durch ihre deckungslosen Einkäufe unter großem Druck ist und politisch und ökonomisch auf der Kante ihres Fortbestands steht. Seit der Aufhebung der Dollardeckung durch Gold nämlich seit der Kündigung der Verträge von Bretton Woods 1971, ist die einzige Sicherheit für ihre Währung und damit ihrer wirtschaftlichen Stabilität der Petrodollar, der als Zahlungseinheit für Öl seit 1971-72 durch eine unumstößliche Vereinbarung der USA mit Saudi-Arabien und den OPEC-Staaten verbindlich geworden war. Hierdurch ist der bereits fast zur Hälfte ungedeckte Dollar de facto durch noch nicht geliefertes Öl gedeckt, das unter fremdem Boden noch bevorratet ist. Öllieferungen können durch den Besitz von Dollars als versprochen angesehen werden. Es ist allerdings ein Betrug, denn die USA besitzen das Öl ja nicht wirklich, sondern nur dessen Einkaufswährung. Sie müssen sich also sicher sein, dass man mit ihrem Dollar auch einkaufen kann. Als der Irak Öl auch gegen Euro anbieten wollte und damit die Dollarabsicherung als Währungshoheit für den Ölbedarf durchbrach, bedeutete das Krieg. Die USA wären daran zerbrochen, wenn sich das durchgesetzt hätte und der Ölmarkt liberalisiert, also als Währungssicherung ausgeschieden wäre. 2 Monate nachdem die Vereinigten Staaten in den Irak einmarschiert waren, wurde das Öl wieder nur für US-Dollar verkauft. Die Welt konnte nun nicht mehr irakisches Öl mit Euro erwerben. Die globale Vormachtstellung des Dollars war wiederhergestellt. Jetzt aber betreibt der Iran dieselbe Liberalisierung des Ölmarkts und verkauft Öl in der Euro-Währung. Wir werden die Folgen noch kennenlernen. Mit Religion soll die Welt getäuscht werden. Allerdings ist ihr das auch nicht ganz fremd. Die Frage ist, ob es sich hierbei um einen Missbrauch von Religion handelt oder ob sie sich tatsächlich auch besonders gut hierzu eignet. Wir gingen dieser Frage nach. Dazu mehr nach einer kurzen Pause. Zunächst mal ist leicht ersichtlich, dass Religion eine gewisse Faszination und damit auch Macht auf Menschen ausübt. Besonders, wenn sie eine äußere oder innere Not und zugleich eine darin erwachsene Sehnsucht bewegt, die über die Möglichkeiten des Diesseits hinausgeht, vor allem die Sehnsucht nach Gemeinschaft und Frieden der Menschen, nach Liebe, nach Geborgenheit oder auch nach Erleuchtung durch höhere Wesenheiten. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. So künden Christen sonntäglich von ihrer Beziehung zu Gott. Darin ist das Herz von seinen Kümmernissen und Zweifeln befreit, aus seiner Angst geborgen und zum Gemüt einer höheren Welt gebracht. Darin wird Gott zur Verfassung eines im Jenseits vollendeten Lebensmuts. Dies umso mehr, je bedrängter die Menschen sich von ihrer Welt fühlen, je mutloser und kümmerlicher ihr Leben und je vereinzelter ihnen ihre Not erscheint. Religion versöhnt das Isolierte und erzeugt eine Gemeinschaft der Seelen. In Gott erwarten sie eine höhere Wahrheit als die irdische und in ihm sind ihnen die Fragen, Zweifel und Kämpfe der Zeit konkret gelöst. Gott sei die Wahrheit und das Leben, die Güte des Lebens, wie die Verachtung des Widersachers. Gott steht für ein Prinzip, das nicht erst befragt werden muss, was daran sinnvoll ist. Was durch ihn gut ist, kehrt sich von selbst gegen alles, was dieses nicht ist, was also böse ist. Der gerechte Gott ist immer auch selbstgerecht und daher ein Gott der Strafe. Religiöse Sittlichkeit erzeugt eine Gemeinschaft in Gott, die über alle Geschichte hinweg gilt. Darin ist jeder Moment geborgen. Der Sinn des Religiösen bewahrt alles als Frage und Fügung des Unendlichen und verwischt die Endlichkeit des Lebens, Denkens und Fühlens der Menschen. Das befördert nicht nur Geschichtslosigkeit, sondern auch die Fühligkeit des Erlebens und Wissens, das Gefühl seiner selbst überhaupt. Religion ist kultiviertes Selbstgefühl und gibt zurück, aus was sie sich auch schöpft, was sie aus einer übersinnlichen, weil ohne Sinn erfahrenen Gefühlswelt für sich gewinnt. Wofür Menschen keinen Sinn haben, dafür haben sie Gott. Alle Sinnbildung ist im religiösen Selbstgefühl durch ihn bestimmt. Hierzu allerdings muss sie sich wirklicher Empfindung entheben, sich in einer über jede Gewissheit erhabene Selbstbezogenheit, in einer Gefühlsmacht des absoluten Geistes als Gewissen versichern und diese zu einem Selbst erheben, das in Gott seinen Grund und Sinn hat. Seine Hochkultur als Ressentiment geht des Gewissens gegen das Wirkliche schlechthin. Religion bindet alles, was die Menschen fliehen lässt. Sie erzeugt Gefühl, wo Menschen an ihrem Verstand zu zweifeln hätten, macht erträglich, was Menschen nicht tragen können, und stellt alles in höhere Verantwortung, was sie selbst nicht verantworten wollen. Religion gibt in Gottes Hand, was dem Menschen nötig ist. Das Wort selbst spricht das ja aus. Religio, das heißt wörtlich übersetzt Rückbindung. Isolation, Zweifel und Elend sind darin aufgehoben und zum Erzeugnis des Bösen gewandelt. Nicht menschliche Bosheit oder menschliches Unvermögen kommt hieraus zum Vorschein, sondern die Macht des Bösen, gegen die der gute Gott Sicherheit und Schutz bietet, eine Heimat des Herzens, des Geistes und der Seele und nicht zuletzt auch der Sittlichkeit. Alles weltliche Elend, die Niedertrachten und Erniedrigungen der Existenz werden als religiös gefasstes Elend in sich aufgelöst. Karl Marx hatte das 1843 so formuliert:
Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes. Die Religion ist das Selbstbewusstsein und das Selbstgefühl des Menschen, der sich selbst entweder noch nicht erworben oder schon wieder verloren hat.
Radio Lora, das freie Radio in München auf der 92.4, Montag bis Freitag 17 bis 24 Uhr.
Die Welt ist tatsächlich unfriedlich, herzlos und geistlos. Die neuerdings wieder zu bemerkende Erstarkung der Religion zeigt ihre Krise, sowohl in der Fundamentalisierung des Christentums, wie es zum Beispiel von amerikanischen Evangelikanern betrieben wird, wie auch im fundamentalen Islamismus und im orthodoxen Judentum, die sich wieder deutlich politisch artikulieren. Auch im gewöhnlichen Alltag ist eine gesteigerte Einflussnahme der Religion zu bemerken. In Deutschland ist der Katholizismus offenbar in der Lage, sich besonders medienwirksam darzustellen, indem er intime Botschaften auch in Massenaufführungen und Fernsehserien zu verkünden versteht. Das suggeriert eine Nähe zum Leben, die hierzulande wieder anzukommen scheint, weil es vielleicht keine andere gibt, und es heißt, die Jugend sei wieder mit religiös begründeten Werturteilen zu beeindrucken. Das erweckt neue Hoffnungen bei denen, die in der Religion ein soziales Ordnungs- und Orientierungsprinzip, die Grundlage einer Ethik sehen und gutheißen. Vielleicht lässt sich solcher Populismus aber auch einfach nur darauf zurückführen, dass die auf diese Weise ansprechbare Jugend des beständigen Kulturkonsums überdrüssig geworden ist, dass sie einen Ernst der Weltlage verspürt und tiefere Sinnfragen stellt und Persönlichkeiten sucht, die Orientierung im Chaos einer zerfallenden Gesellschaft bieten. Jedenfalls ist es wohl schon hinlänglich erwiesen, dass Religion vor allem in Krisenzeiten eine erhöhte Bedeutung in einer Kultur bekommt, deren sinnlos gewordene Beziehungen, deren Dekadenz nach neuem Sinn verlangt. Die Sinnentleerungen, welche am Leben zweifeln lassen, werden so zu einer Empfindung der Demütigung und in der Demut vor Gott aufgelöst. Tatsächlich wird auf diese Weise Welt überwunden. Ist die Selbstachtung der Menschen einem System unterworfen, das nur noch der Vorteilnahme seiner Verwertungsprinzipien nachgeht, so steht der Sinn, den Menschen für ihr Leben haben, selbst in Zweifel. Und wenn diese Verhältnisse keinen Sinn mehr vermitteln, weil sie sich unendlich nötig geben, ausschließlich als Sachzwang und damit allmächtig erscheinen, dann muss der Glaube an Gottes Allmacht wenigstens zu einem Leben der Seele in einer übersinnlichen Gemeinschaft verhelfen, zu einer Geborgenheit in einem vorgestellten, erhofften und ersehnten Menschsein durch den Allmächtigen. Das ist eine Art Selbsthilfe, die zugleich betört. Das wissen auch die Leute, die Politik machen. Durch Religion lässt sich ihr Handeln gerne als finaler Akt in einer Heilsgeschichte vermitteln. Auf diese Weise wird plausibel gemacht, was in sich gänzlich widersinnig ist, Verständnis weckt, wo es nichts zu verstehen gibt. Denn es geht der Politik hierbei allein um die Legitimation einer Willensmacht, die sich hinter einer Heilsvorstellung verstecken will. Es kann sich ein Politiker auch leicht selbst zu Gott erklären, wenn er diese Vorstellung auch in einer Bevölkerung unbeschränkt forttreibt und beständig als Ressentiment gegen weltliche Feinde zu bestärken versteht. Er wird hierdurch selbst zum Prophet des Volkes, zum Führer. Er spricht nichts anderes an als das, was die Menschen längst schon hoffen und fühlen und daher auch glauben mögen. Solcher Populismus hat ja schon Weltgeschichte gemacht. Erst mit, dann ohne Gott. Religionen erfüllen so lange eine soziale Notwendigkeit, wie Gesellschaften keinen wirklichen Zusammenhang der Menschen haben, die darin leben und miteinander verkehren. Vermittelst ihrer Götter bedeuten sie sich ihr Menschsein, teilen sie sich mit, was sie für menschlich halten, wenn auch in abstrakter Gestalt. Gott vermittelt ihr Gemeinwesen aus dem, was es nicht wirklich ist, um ihre Wirklichkeit in einem Gemeinsinn Gottes zusammenzuhalten. Die Religionen sind von dieser Seite her selbst auch soziale Einrichtungen, worin Ethik, Sittlichkeit und Selbstverständnis aus einem Sein durch Gott gewonnen wird, aus dem, worin sich die Menschen in Gott verstehen und in göttlichem Verstand einig sind. Aber Religion ist in Wahrheit immer sehr irdisch begründet, an den Naturnotwendigkeiten und an ihren sozial notwendigen Formen ausgerichtet. Zum einen stellt sie dar, was den Menschen eines bestimmten Kulturkreises nötig ist, zum anderen vermittelt sie ihren Zusammenhalt durch eine geistige Identität, die sie von fremden Zwecken und Mächten, von Entfremdung unterscheidet. Sie gab den weltlichen Auseinandersetzungen die definitorische Prägnanz ihrer Ethik, vermittelte wesentliche Unterscheidungen zur Erkennung des Gegners ihrer Lebensbedürfnisse und totalisierte die eigenen Belange und Grenzziehungen durch die eklatante Dämonisierung des Bösen. Von daher sind Religionen nicht gerade Friedensstifter. Die Auseinandersetzungen der Religionen erbrachten totale Positionen, welche die Geschichten zwischen Christen, Juden und Moslems ausgemacht hatten. Sie alle neigen zu einem Totalitarismus des Guten gegen das Böse, wenn auch verschieden. Im Christentum eher zum Totalitarismus der Selbstaufopferung gegenüber der Begierde, im Islamismus zu dem der familiaren Fürsorge gegen Ausbeutung und im Judentum zu dem der Geschichtsgemeinschaft eines auserwählten Volkes gegen die Blasphemie. Von daher erkennen diese Religionen ihre Götter nicht als Geister abstrakter Furcht und Macht, sondern als Träger ihrer Kulturnotwendigkeiten, ihrer Lebensverständigung mit einer jeweils eigenen Ethik und Prägnanz. Aber sie haben ihre gemeinsame ethische Grundlage in den 10 Geboten des Alten Testaments und berufen sich alle auf Abraham als ihren Urvater. Sie haben sich in der Nachfolge von Moses erst in einem Jahrhunderte währenden Kampf um ein und dieselbe Region zu unterscheiden begonnen, denn es ging dabei auch um sich zunehmend wirklich unterscheidende Lebensgrundlagen. Jede dieser Religionen grenzte sich von der anderen in ihrem Zeitverständnis von der Wiederkunft des Erlösers bzw. des Propheten ab und entwickelte von daher eine andere Gotteserwartung, also auch eine andere Erwartung an Gott. Das Christentum wurde zu einer ausgereiften Religion der bürgerlichen Gesellschaft, worin die Wechselseitigkeit der Menschen unmittelbar in ihrer Notwendigkeit und Pflicht als Nächstenliebe formuliert ist. Gerade im Austausch von Besitztümern ist eine geistige Führung nötig, die daran hindert, der Besessenheit und ihrer Begierde anheimzufallen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist das Gebot der Gerechtigkeit und Gleichheit, worin die Menschen sich sittlich bestimmen müssen, um ihre Begierde auf den Besitz an den gebotenen Gegebenheiten und Mitteln des Tauschs und des Geldes zu beschränken und unsinnigen Streit und Unfrieden hierdurch auch vermeiden zu können. Der Christengott ist der letztliche Hintergrund bürgerlicher Gerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit, in welcher ethische Fragen des Rechts und der Kultur aufgelöst werden. Nicht so der Gott der Juden. Sein Gebot ist Recht und Tradition, also als kultureller Glaube einer Geistesgeschichte im unmittelbaren Lebensprozess mächtig. Das Judentum hat sich auf Grundlage der Tora, den 5 Büchern Mose und einer mündlich überlieferten Sittenlehre, dem Talmud, entwickelt. Es anerkennt aber keine zentrale Lehrautorität, wohl aber eine lang tradierte und ergänzte rabbinische Gesetzgebung, der Halacha. Das orthodoxe Judentum unterscheidet sich von den nicht-orthodoxen Strömungen im Verständnis der Offenbarung am Berg Sinai, wobei die Orthodoxie davon ausgeht, Moses habe die gesamte Tora wortwörtlich sowie niedergeschrieben empfangen. Das nicht-orthodoxe Judentum versteht diese Offenbarung nicht als absolut, sondern als einen Prozess im Dialog Gottes mit seinem Volk in der Zeit und in den Kulturen. Dem Judentum ist gemein, dass es sich als das Volk Gottes und unabhängig von politischer Nationalität ansieht. Das macht es per Definition schon zum Feind von Nationalisten. Als von Gott auserwähltes Volk hat es ein Selbstbewusstsein, das über seine politische Existenz erhaben und darin politisch ist, dass es seine Politik aus Gottes Gebot bezieht. Im Unterschied zum Christentum und Judentum hat der Islam sich in der Mystik der Gottessuche fortentwickelt. Er unterordnet hierfür alle weltlichen Rechtsformen der Scharia, dem Weg der Gottsuchenden. Dieser gründet nicht auf Besitz, sondern auf der Gemeinschaft der familiaren Erkenntnis der Gläubigen, weil alle Dinge von Gott kommen und die Menschen nur ihre Verwalter sind. Das religiöse Gesetz regelt auf dieser Basis die individuellen Rechte und ethischen Beziehungen zwischen ihnen. Es wird erwartet, dass sich die Gläubigen gegenseitig als Brüder und Schwestern behandeln, den jeweils anderen an seinen Freuden, seiner Liebe und seinem Eigentum teilhaben lassen. Als Religion ist der Islam also ein familiäres Bündnis der Gläubigen gegen Ungläubige. Politisch ist der Islam eine Religion gegen irdische Macht, vor allem auch der Besatzungsmacht, dem Kolonialismus und Imperialismus. Seine soziale Kraft bezieht er allerdings aus einem feudalistisch anmutenden Bekenntnis zu einer Naturgesellschaft, einem Zusammenschluss der Menschen im Glauben an das göttliche Gebot. Er versteht sich zugleich als eine quasi natürliche Demokratie auf dem Weg zu Gott, als Gleichheit der Menschen vor Gott, die sich gegen Besitz und irdische Macht richtet. Eine repräsentative Demokratie ist für einige Islamisten eine Elitenrepräsentation, die weder Gott noch den Menschen selbst gerecht wird. In seiner sozialistischen Version wurde der Islam säkularisiert und der Gottesbezug in die Moscheen verwiesen. Doch dieser Islam wurde durch die Eingriffe des Westens in die Lebenszusammenhänge dieser Länder zurückgedrängt. Mit dem Widerstand hiergegen befestigte sich zum Teil auch wieder ein eher konservativer und manchmal auch reaktionärer Islamismus. Wir haben dieses Thema unter uns auch diskutiert.
Bei uns, also bei den Arabern, bei den Muslimen, bei uns, es gibt ein anderes Problem als dass die Religion uns, sagen wir, widerspiegelt. Das ist nicht nur das Problem. Bei uns, wir haben eine Krise der Identität. Und wir wollten, also wir haben immer, als Kinder, keine Ahnung, immer die Muslime und die Araber, die anderen, die abendländische, also Welt, die abendländische Welt ist stärker, wir sind nichts, wir haben nichts gemacht, wir haben alles verloren, sie haben von uns alles genommen. Und langsam ist dieses Bedürfnis nach Identität so stärker geworden, dass wir ein bisschen jetzt Extremisten geworden, also in der Welt. Und das ist, ich glaube, ein anderes Problem, weil man kann nicht sagen, dass in dem Islam oder in der Christentum oder im Judentum oder keine Ahnung, dass man sagt, das ist ein Problem des Text, also in sich selbst, dass der Islam Terrorismus erlaubt oder der Islam böse in sich selber oder der Text ist selber. Weil das war auch beim Christentum, das war auch beim Judentum. Also die Politiker, glaube ich, nutzen das auch, manipulieren uns durch die Religion. Und wir machen mit, weil das ist unsere Identität. Egal, ob wir glauben daran oder nicht. Mhm. Weil ob Christen oder Muslime, das ist unsere Identität. So sind wir aufgewachsen. Mhm. Und so machen wir weiter. Also mit.
Mich würde interessieren, was du meinst, genau mit dieser Krise der Identität. Also heißt das, dass diese Menschen, also die Muslime, nicht mehr irgendwie genau sich selber finden in der Welt, also dass sie vielleicht irgendwie, dass halt vom Westen irgendwie eine Art Druck da ist, dass auf die Menschen, dass sie sich neu zu finden haben, aber sozusagen der traditionelle Islam kann ihnen das nicht geben. Ist das so richtig?
Das Problem, also die meisten Länder, also die Muslime oder die arabischen Länder, waren von den Europäern oder den Europäern also kolonisiert. Und dann waren wir ein feudales Gesellschaft. Dann kamen die Europäer zu uns. Dann haben wir eure Sitten und eure alles, was sie gebracht. Und dann sind wir immer, wissen wir nicht, wohin damit. Wohin mit den, also diese Medien von den Europäern, wohin mit unseren Traditionen, mit unserer Identität. Und so stehen wir immer inzwischen. Weil wir haben unsere Gesellschaft nicht selber entwickelt, bis dass wir, wie bei euch, also die Trennung zwischen Politik und Religion möglich gewesen ist. Bei uns war das nicht möglich gewesen, weil die Ökonomie oder keine Ahnung, ist kaputt gegangen. Und so hat sich die Gesellschaft nicht langsam entwickelt, bis dass wir diese alles, diese was jetzt, diese Menschenrecht oder diese Prinzipien jetzt, wir leben auch unter diesen Prinzipien, aber wir können nicht einfach uns identifizieren damit, weil das haben wir selber nicht gemacht. Mhm. Unsere Gesellschaft ist nicht selber so entwickelt geworden, dass sie das in sich selber. Und so stehen wir inzwischen. Das meinte ich mit der Krise der Identität. Mhm.
Mhm. Ja, es ist ja auch oft gesagt worden, dass es einfach nicht möglich ist, letztendlich ja so allgemein von der arabischen Welt zu verlangen, dass sie jetzt auf einmal genauso einen laizistischen Staat hat, wie es hier im Westen gefördert ist, ganz einfach deshalb, weil die Aufklärung letztendlich in Europa ein paar Jahrhunderte gedauert hat. Bei manchen Menschen heißt es, sie ist immer noch nicht abgeschlossen. Und die gab es ja in dieser Form meines Wissens nach nur in Europa, in der Form. Und die Trennung Kirche-Staat ist für mich eigentlich daraus entstanden. Und meiner Meinung nach kann man das jetzt nicht von anderen Religionen, anderen ja, Kulturgemeinschaften einfach so fordern, wenn sie nicht auch diese Zeit haben, weil es dann letztendlich aufoktroyiert ist, wenn so etwas verlangt wird.
Also am Anfang müssen wir definieren, was Islam ist. Wir können nicht so also reden und sagen, diese Leute sehen den Islam so und den anderen so, weil das geht nicht. Also Islam ist eine Religion, einfach eine Religion, die für arme Leute, die Welt, also Mohammed wollte die Welt retten, wollte neue Sitten, also durchführen, also es ist eine normale Religion wie den allen. Es gibt was Schlechtes in dieser Religion, es gibt was Gutes gebracht, also in der Geschichte. Aber in Bezug auf die Demokratisierung oder ob einfach Demokratie in dem Islam denkbar ist. Also es ist denkbar gewesen, es ist bis heute denkbar. Warum? Weil es gab viele Versuche, philosophische Versuche, politische Versuche, soziale, keine Ahnung. Es gab zum Beispiel Averroes, Al-Farabi, es gab viele arabische Philosophen, die die Trennung, die Aufklärung gewesen. Es gab Averroes zum Beispiel und Al-Farabi wollten oder haben versucht, die Trennung zu verwirklichen. Die Trennung, wie hat er gemacht, also Averroes zum Beispiel? Averroes ist ein arabischer Philosoph aus Andalusien und das ist in Spanien gewesen. Mhm. Und er meinte also, die Religion hat ihre Wahrheit und die Philosophie hat ihre Wahrheit. So haben wir zwei Wahrheiten. Und die zwei Wahrheiten können nicht miteinander in Mischung bringen, also kann man nicht durch eine andere bringen. Jeder, also was wir hier auf dieser Welt leben, ist was anderes auf der anderen Welt. Al-Farabi zum Beispiel meinte, dass diese Paradies, was wir haben, ne? Dass diese Paradies, diese junge Frauen, was du also vorher gemeint hast, diese Paradies ist nur für das Volk, nur für die Leute, die dumm sind und die das brauchen, um das Böse also nicht zu tun und das Gute zu tun. Die politischen Versuche, die diese Trennung oder diese Demokratie verwirklicht haben, sind zum Beispiel sehr berühmtes Beispiel ist Kemal Atatürk, also das ist wirklich einer gewesen, also der bis heute, also sind die Türken also richtig gläubig, aber trotzdem ist für sie ein Held. Obwohl er hat gesagt, das ist Religion und das ist Politik, das ist Staat, er könnte eine Moschee bieten und alles machen, aber mit politischen Sachen, dann bin ich der Chef. Bourguiba zum Beispiel auch bei uns in Tunesien hat das auch gemacht. Also bei uns in Tunesien gibt es keine Polygamie, die Frauen können sich scheiden lassen, die Frauen müssen kein Kopftuch Also das meine ich. Und das wirklich tut mir leid hier in Deutschland, wirklich. Also ich bin dagegen. Ich bin dagegen gegen diese viele Sachen, viele Gesetze, viele muslimische Gesetze zum Beispiel. Aber wenn ein Deutscher mir das sagt, ihr seid so und so, dann verteidige ich mich so, weil das ist meine Identität. Das meinte ich mit der Identität. Dann verteidige ich mich. Weil an solche Sachen so bin ich, habe ich geglaubt. Trotz, dass ich gegen solche Sachen bin. Weil das ist ein bisschen ein Kampf. Ihr seid die Ungläubiger und wir sind für sie Ungläubiger und so weiter. Und deswegen muss jeder seine Religion und seine Freiheit behalten.
Religionen entwickeln sich an und mit den wirklichen Verhältnissen. Was sie an inneren Auseinandersetzungen hierbei haben, kann nicht von außen beeinflusst werden. Sie machen ihre geistige Entwicklung aus und haben in der bisherigen Geschichte immerhin schon zu einer weitgehenden Relativierung des Religiösen geführt. Evangelikanische Christen, orthodoxe Juden und fundamentale Moslems sind lediglich Momente ihrer Zeit. Aber insgesamt und letztlich haben Religionen keinen Willen, also auch keinen politischen Willen, der sich gegen andere Religionen richtet. Sie sind so praktisch wie das Leben selbst und richten sich an der Notwendigkeit der jeweiligen Gegebenheiten aus. Sie sind immer ein Gemisch aus den Gegebenheiten und den Gebotenheiten, das ihre Ethik ausmacht. Von daher totalisieren sie und heben zugleich ihre Totalität beständig auf. Sie können gefährlich werden, zu Fanatismus treiben, aber auch zur einfachen Friedfertigkeit führen, wo dies geboten ist und wo sich die Menschen in ihrem Glauben zurückziehen können. Religion ist das Selbstgefühl von Ohnmacht und von Macht. Sie hindert die Menschen, miteinander in eine wirkliche Auseinandersetzung hierüber zu kommen, aber sie befördert auch geistige Selbstunterscheidung, in der sie alle Konflikte als Prüfung Gottes belassen kann. Politik hantiert mit beidem. Sie selbst ist nicht essentiell religiös, selbst wo sie das vorgibt. Sie vollzieht immer einen praktischen Willen. Sie bewerkstelligt das Überleben der Menschen und bewertet ihre Konflikte mal als sachlich nötig, mal als gottgewollt, je nachdem, wie sie sich unter bestimmten Umständen vermitteln kann. Es ist für die USA vor allem einfach praktisch, wenn sie ihre Gier nach Erdöl verdecken kann, indem sie dessen Grundbesitzer zivilisatorisch herabsetzen. Es ist auch praktisch, wenn sie in diesen Religionen auf dem Boden Israels 200 Atomsprengköpfe platzieren können. Dies ist auch praktisch für Israel und es ist für israelische Politik auch praktisch, wenn sie ihren Expansionsinteressen nach Besiedelung mit einem Anspruch auf das gelobte Land unterlegen kann. Der Islam ist als eine ausgesprochen antiimperialistische Religion auch praktisch zur Identitätsstiftung der Menschen in den von Ausbeutung beherrschten Ländern. In den Religionen können sich diese praktischen Positionen ideell fanatisieren, aber es steckt darin zugleich auch die Mäßigung und Beugung, das Friedensgebot Gottes, wo Radikalisierung nicht geboten erscheint. Sie würden nicht aus sich heraus einen Kulturkampf auslösen und auch nicht hierzu taugen, wenn man sie nicht dazu treibt. Man darf Religion vor allem nicht mit Wirklichkeit verwechseln. Was Religion ist, das kann sie niemals wirklich sein. Zwischen den Religionen spielt sich auf einer ideellen Ebene das ab, was praktische, ökonomische und machtpolitische Interessen reflektiert, nicht aber begründet. Durch eine Gleichsetzung von Religion mit Wirklichkeit ergibt sich die Totalisierung der Konflikte. Religion taugt dann zur totalitären Selbstbegründung. Und das wurde von den USA nun in Gang gesetzt. Die Begründung der Weltordnungskriege durch einen Kampf der Kulturen, dem Einhalt zu gebieten sei, ist eine Totalitätserklärung dieser Kriege. Indem man Religion und Kultur gleichsetzt und darin einen Kampf der Kulturen wittert, macht man aus religiösen Unterschieden eine kulturelle Wirklichkeit, gibt man der Religion eine Wirkungsmacht, die mit eben solcher zu beantworten wäre, mit wirklicher Gewalt. Das macht das Verhältnis des Ganzen fatal. Die wirkliche Gefahr geht nicht von den religiösen Vorstellungen aus, sondern von den Interessen, die sich dahinter verbergen. Indem sich die Weltmacht USA aus eigener wirtschaftlicher Notlage an den religiösen Gegensätzen anderer Länder als Kulturmacht begründet und ihnen Krieg androht, legt sie den gefährlichsten Brandsatz der Zeitgeschichte, denn sie mobilisiert damit tatsächlich die religiösen Urkräfte, die sich in langer Zeit in den sozialen, politischen und ökonomischen Verhältnissen eingeregelt hatten und die den letzten Lebenshintergrund der Menschen, ihre Lebensbegründung durch Gott schlechthin ausmachen. Sie greift damit die Selbstachtung der Menschen an, deren Länder schon durch die Globalisierung in Armut geraten waren. Diese tun natürlich alles und werden weiterhin alles tun, sich hiergegen aufzulehnen, weil es ihnen nicht um Macht, sondern um ihren Lebensrückhalt schlechthin, ums nackte Überleben als Menschen und Sozialwesen geht. Die gemeinste Taktik dabei ist die Begründung des Terrorismus durch den Islam. Noch ekelhafter ist, wenn hierfür der Christengott zur Herleitung eines Menschenrechts genommen wird, das Weltmachtrecht sein will. Terrorismus entsteht immer, wo Macht und Ohnmacht als ausschließliches Verhalten gegeneinander stehen und wenn darin eine ausschließliche Machtfrage gestellt ist. Das kennen alle Gesellschaftssysteme in allen Glaubensrichtungen. Das hat nichts mit dem Islam zu tun, selbst wenn sich auch islamistische Politiker aus taktischen Gründen dazu positiv, differenziert oder überhaupt nicht verhalten. Der Koran verbietet Terror wie jede andere Religion, weil er jede Ethik aufhebt und den 10 Geboten Gottes widerspricht. Wenn sich die USA hiergegen zum Weltethiker aufrüsten und den Kampf der Kulturen darin entdecken wollen, dann wollen sie selbst weltweiten Terrorismus, um ihre Interessen durchzusetzen. Eine weltethische Unterlegung von Weltkrieg ist immer Weltfaschismus. Es geht den USA offensichtlich nicht mehr um eine Auflösung einer weltumspannenden Problematik der Globalisierung, sondern um einen totalen Krieg für eine finale Machtkonstellation, die sie Weltordnung nennen. Und hierfür nutzen sie den Totalitarismus der Religionen. Ihnen muss vermittelt und von aller Welt deutlich gemacht werden, dass ihre Kriege ihrem vorgeblichen Ziel widersprechen, dass sie nichts mit Religion und schon gar nichts mit dem Christentum, dem Judentum und dem Islam zu tun haben, dass sie Terrorismus nicht bekämpfen, sondern vermehren und dass sie ausschließlich eigennützige Weltmachtinteressen der politischen US-Ökonomie und ihrer militärisch-industriellen Komplexe verfolgen und dass dies von der ganzen Welt geächtet wird. So, das war's wieder für heute. Wir wollen das Thema weiter diskutieren und treffen uns hierzu im Studio im Eine Welthaus, Schwanthaler Straße 80, am 21. April um 19 Uhr. Das Eine Welthaus stellt uns Raum und Mittel dieser Produktion zur Verfügung. Jede Interessentin und jeder Interessent ist zur öffentlichen Diskussion herzlich eingeladen. Wir wollen sehen, dass daraus eine weitere Sendung hier in der Kulturkritik am Freitag entsteht. Auf unserer Webseite kulturkritik.net könnt ihr eine etwas ausführlichere Fassung des hier vorgetragenen Textes nachlesen. Dann also bis zum nächsten Mal am 12. Mai wieder um 19 Uhr.